Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode schon eures Cyber-Wellness-Podcastes Staffel 1 Humans Against Cyber. Moin, lieber Nermin.
Servus, liebe Eva.
Na, wie geht's dir?
Da sind wir wieder.
Ja.
Nummer 4.
War schön, oder? Schon ja. Die vierte Episode. Ich freue mich total. Die Themen hören nicht auf.
Ja, wir haben uns einfach eine richtige Branche hier ausgesucht. Wir werden uns nie die Themen ausgehen, glaube ich.
Nee, das stimmt. Und was richtig schön war, zu unserer letzten Folge, ne, das wollte ich total gerne mit der Community teilen, haben wir eine ganze Menge Feedback bekommen. Und was ich interessant fand, war auch viel in die Richtung, wir wünschen uns auch analoge Themen wirklich. Und das war schon so ein Nerv, den wir da getroffen haben, oder du, mit deiner Themenauswahl, weil das hat total resoniert. Und darauf basierend ist auch noch ein, finde ich persönlich, cooler Buchtipp bei uns eingetrudelt von einem unserer lieben Hörer. Und das würde ich euch gerne in die Shownotes packen. Das heißt Die Rache des Analogen von David Sacks. Warum wir uns nach realen Dingen sehen. Das fasst, glaube ich, auch unser Thema ganz gut zusammen und gibt viele Impulse. Ich habe mir das jetzt auch schon hier runtergeladen auf dem Kindle. Und ja, also das für die Community. Du grinst so.
Ist es denn nicht schön, wenn man hier analoge Werte sich auf den Kindle laden kann?
Ja.
Das ist immer schön. Man fragt sich immer, was ist so im Vordergrund? Der Kommerz oder wirklich die analogen Werte? Aber jetzt gibt es auch als E-Book und wahrscheinlich auch als Hörbuch. Von daher ein Toast auf die analogen Werte. Oder wie sie es im Buch schon geschrieben haben, Analog 2.0. Ich glaube, das ist so ein ganz cooles Ding. Irgendwas dazwischen.
Ja, Mensch, letztes Mal sind wir aus der Folge gegangen und haben gesagt, das wäre eigentlich eine eigene Folge wert. Du hast da so ein wenig angeteasert und gesagt, ich sage es jetzt mal drastisch, dass dir dieses Thema Übersimplifizierung in unserer Branche gehörig auf den Sack geht. Wenn ich es so deutlich sagen darf.
Habe ich diese Wortwahl benutzt?
Na, vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall hat man gemerkt, dass es dich wirklich stört. Und ich finde das cool, dass du das so klar formulierst. Ich habe da ja eine Gegenposition zu und deshalb also es ist richtig cool, wenn wir heute darüber diskutieren können, was eigentlich die Vor- und Nachteile sind, weil am Ende des Tages ist ja meine ideale Welt und heißt für mich persönlich auch Cyber Wellness, dass es so aufbereitet sein muss, dieses ganze Thema Sicherheit, dass es jeder verstehen kann. Wenn das so kompliziert alles ist, wie soll ich das dann anwenden? Wenn ich nicht verstehe, warum wir es benutzen, dann bin ich wieder nicht motiviert, den Dingen zu folgen oder verstehe es vielleicht auch einfach nicht, weil ich die Gefahrenlage nicht kenne. Und oft sind ja Vereinfachungen erstmal eine Hilfestellung, überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es dort eine Gefährdungslage gibt. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deinen Kritikpunkt. Also was genau meintest du damit?
Ja, es ist durchaus so ein Triggerthema für mich. Es ist immer wieder so, aber vielleicht ist es tatsächlich eher so auf die Branche spezifisch, auch aus der ich komme, in der ich mich befinde, mit Security. Und diesen Bedarf an Vereinfachungen haben ja oft eigentlich nur Leute, die wirklich eigentlich die Verantwortung dafür tragen, per Definition, der Thema Sicherheit. Mir ist noch kein, sag ich mal, traditioneller, normaler User gekommen und hat gesagt, erklär mir mal, wie so ein staatlich gesponserter Angriff auf ein Unternehmen funktioniert. Das ist nicht im Interesse. Und deswegen weiß ich nicht, vielleicht ist es so dieser Unterschied zwischen Vereinfachung fürs Verständnis oder Vereinfachung für, was kann ich tun? Und das Verständnis zu vereinfachen oder beziehungsweise ein Bild zu malen, dass man es versteht, da bin ich bei dir. Oder da bin ich im Grunde genommen, bin ich auch für die Simplifizierung, dass man das in einen Kontext rücken kann, dass man vielleicht Beispiele machen kann, einfach um es zu verstehen. Aber die Geschichte endet halt da nicht. Die Lösung dafür ist nicht einfach. Es ist genauso, wie man sagt, okay, ich möchte eine Rakete bauen und zum Mond fliegen. Wir wissen alle, das ist ja unser Synonym der Raketenwissenschaft. Wir wissen alles komplex und keiner oder die wenigsten von uns in der Lage, eine Rakete zu bauen. Trotzdem haben wir ein Verständnis dafür, würden es aber tatsächlich die selber versuchen, weil wir wissen, es bedarf mehr Wissen, es bedarf auf jeden Fall eine gewisse Komplexität, Erfahrung, um sowas zu machen. Und das ist, glaube ich, bei Security eben genau das Problem, dass es für viele einfach dort endet. Ich habe das Thema jetzt verstanden, weil mir das irgendjemand kindgerecht, mundgerecht verklickert hat. Und ich erwarte aber auch, dass die Lösung genauso ist. So von wegen, was muss ich denn jetzt kaufen, damit das besser ist? Und das ist das, was mich tatsächlich immer ein bisschen annervt oder wie du es sagst, auf den Sack geht, dass man das halt einfach, das Thema Cybersecurity halt nicht darauf halt reduzieren kann, auf simple Maßnahmen. Verständnis ja, aber es braucht einfach ein gewisses Commitment, es bedarf an Kollaboration und vor allem bedarf dieses ganze Thema halt an Ausdauer. Ich kann mich des Themas nicht erkaufen oder irgendwas erarbeiten, ich muss kontinuierlich daran arbeiten und ich muss mich zu dem Thema bekennen, dass ich sowas halt machen möchte und dass es ein Wert ist, den aufrechtzuerhalten ist. Aber ganz also kurz noch, ganz eine Sache, und das ist, glaube ich, das so vielleicht noch in eigener Sache. Leute, ihr könnt auch gerne mir Feedback schreiben zu dem. Aber ein Feedback, das ich tatsächlich bekommen habe, ist, das habe ich gar nicht erwähnt gehabt, Eva, dass wir viel zu viele englische Begriffe verwenden. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Obwohl es tatsächlich deutsche Wörter dazu gibt. Von daher, vielleicht können wir das ja so ein bisschen als Mission mit aufnehmen in unser Podcast, weil es ein bisschen in das Thema Simplifizierung auch mit reingeht. Lasst uns Wörter verwenden, die man kennt.
Ja, das ist...
Und ich glaube, gerade in dieser Branche neigen wir ja relativ schnell von Commitment zu sprechen.
Stimmt.
Und es gibt ja eigentlich tatsächlich, wie gesagt, ja einen guten deutschen Begriff dafür.
Ja, hast du recht. Nein, okay, dann ist das jetzt unsere Mission. Wir werden heute versuchen, alles so auszudrücken, dass es keine Verenglischung ist. Ja. Sehr gut. Du, ich habe aber eine Frage habe ich dazu, zu dem, was du gerade gesagt hast. Weil, also ich finde, das sind dann ja wirklich zwei Themen. Das eine ist, Menschen, die in dem Job sind und Cybersecurity machen in unterschiedlichsten Rollen, also dieses Thema Sicherheit verantworten, die müssen natürlich in der Tiefe befähigt sein. Das finde ich persönlich jetzt klar.
Das aber ist denkst du, das ist der Fall? Also wir haben ja gemeinsam einiges an Erfahrungen da gesammelt in dem Bereich. Denkst du, das ist tatsächlich der Fall, dass wir gerade bei den Leuten, die wirklich diese Verantwortung für ein Unternehmen tragen und entsprechend diese Rollen auch innehaben, dass sie wirklich gewillt sind, Aufwand auf sich zu nehmen und den zu treiben und sich des Themas zu bemächtigen? Oder neigt man da nach einer schnellen Lösung? Weil man so viel, jeder CISO oder wie auch immer, hat sehr, sehr viele irgendwie Aufgaben und alles, was da auf seinem Tisch landet. Ich persönlich würde nie mit diesen Rollen tauschen wollen. Nichtsdestotrotz tragen diese Rollen halt diese Verantwortung und sind eigentlich so dieses Sprachrohr. Und da brauche ich im Grunde genommen jemanden, der A, dieses Verständnis hat und es vielleicht für andere Leute den Kontext simpler erklären kann. Aber ich kann nicht derjenige sein, der eine simple Erklärung braucht, um simple Aktionen durchzuführen und dann zu hoffen, alles wird gut.
Nee, aber da stimme ich dir tatsächlich zu. Also der CISO für unsere Hörer ist der Chief Information Security Officer.
Was das ist alles englische Begriffe.
Der Chef hier wegen unserer Mission, ne? Was so viel bedeutet. Der Chef quasi, der das ganze Thema Cybersicherheit, Informationssicherheit, zu Internetsicherheit zu verantworten hat. Und hier ist es ja auch wieder die Frage, ja, was muss diese Person jetzt eigentlich können? Also ich habe nicht den Eindruck, dass die nach Versimplifizierung schreien, sondern ich habe mehr den Eindruck, dass wenn wir rausgehen, fast in jeder Werbebroschüre, LinkedIn ist voll damit, wir Menschen sind das schwächste Glied in der Kette und daher rühren die meisten Angriffe, der normale Mitarbeiter sozusagen, dass da eines der größten Probleme liegt. Die Mitarbeiter in den Teams, habe ich schon den Eindruck, dass die auch ein Druck haben, nach einfachen Lösungen oder nach Tools auch zu suchen, weil das Arbeitsaufkommen irre hoch ist. Also die sind ja seltenst überbesetzt, Cybersecurity-Teams. Das, was ich jetzt in meiner, ja, in den letzten 8 Jahren so miterlebt habe, ist das eher das Gegenteil sogar der Fall, dass eine starke Unterbesetzung, ein hohes Stresslevel vorliegt, also erstmal für die, die ausführen müssen. Und ich glaube, beim CISO, da gibt es tatsächlich sehr unterschiedliche, auch tatsächlich in unserer Branche. Ich habe jetzt alles getroffen. Ich habe super Kommunikatoren kennengelernt, die wirklich das, die sehr viel Lobbyarbeit machen. Die siehst du super viel in LinkedIn, die erzählen über ihre Kampagnen, auch in einfachen Worten, turnen auf jeder Veranstaltung rum, bei jedem Vortrag. Da siehst du richtig, dass dieses Thema Sicherheit auch als Reputation und Image auch für dieses Unternehmen genutzt wird. Und sie haben bewusst jemanden ausgewählt, der das auch kann, ne? Das nach außen tragen, dieses Thema. Und das führt tatsächlich, das habe ich auch durch viele, viele Gespräche mit Teammitgliedern gehört, nicht immer zu einer positiven Haltung, weil die sagen, der versteht mich hier ja gar nicht an der Front. Der soll ja wenigstens mal, jetzt kommt das, was du auch sagst, mal wissen, was ich hier überhaupt machen muss den ganzen Tag, damit der mir irgendwelche Vorgaben gibt. Wenn der einfach gar keine Ahnung hat, ist das wirklich richtig schlecht für uns. Und dann hast du die andere Seite, dass Leute, die vom Fach kommen, in diese Rolle sich hochentwickelt haben und diese Rolle aber unfassbar viel Softskill-Anteil ja auch benötigt, weil du mit so vielen Menschen kommunizieren musst. Du musst an die Geschäftsführung, musst du in einer anderen Sprache sprechen als zu deinen Teammitgliedern und dann noch zu der gesamten Belegschaft. Und du hast ja wirklich irre viel an die Development-Teams. Du hast ja so viele Stakeholder, also Beteiligte. Was ist Stakeholder
eigentlich? Ja, wer hält hier das Steak?
Mitwirkende, die du brauchst, um dieses Thema zu treiben, dass wenn du dort dann wiederum jemanden sitzen hast, der fachlich einfach nur richtig gut ist, aber das nicht verkaufen kann, sozusagen, versimplifizieren kann für die anderen, der kriegt dann kein Budget oder viel weniger Budget als der, der das kann. Also ich finde das schwierig, da eine Ich-will-es-nicht-wissen vorauszusetzen. Ich glaube, du hast da einfach in der Besetzung der Position komplett unterschiedliche Profile. Das habe ich wahrgenommen für mich.
Aber ich glaube, es ist tatsächlich, also du hast ja diesen Stress und Unterbesetzung ja erwähnt gehabt. Aber ich glaube, genau deswegen haben die Stress und sind sie unterbesetzt, weil sie für eine Organisation arbeiten, die es nicht verstanden hat, dass sie Leute dafür brauchen. Weil wenn sie mehr Fokus drauf setzen würden und das tatsächlich als reale Bedrohung wahrnehmen würden, dann hätten sie mehr Leute eingestellt und dann hätten diese Leute diesen Stress auch nicht und könnten dieses Thema auch weiter bewältigen. Von daher, es ist nicht diese eine Rolle des IT-Sicherheitschefs, die das verantworten muss, sondern er muss ja auch in einer Organisation arbeiten, die diese Rolle ja haben will, weil sie das ja als reale Bedrohung gesehen haben und weil sie sagen, wir kennen an, dass wir nicht diese Expertise haben, aber wir müssen dieser Rolle trauen. Deswegen haben wir ihn ja auch eingestellt, dass er das in unserem Sinne halt einfach auch macht, weil wir das Verständnis nicht dafür haben. Aber dann kann ich das nicht hinterfragen und kann nicht immer sagen, okay, er muss mir jetzt kindgerecht irgendwie erklären. Und wenn er nicht in der Lage ist, mir das zu erklären, dann kriegt er kein Geld dafür. Weil letztendlich ist es immer noch quasi aus Sicht des Gründers oder des Besitzers ja immer noch mein Geschäft. Also das heißt, wenn ich ihm nicht traue, dann habe ich ein ganz anderes Problem als IT-Sicherheit. Und die Frage ist dann auch noch zu dem Thema, was wir letzte Mal hatten. Wie weit wollen wir das mit der Simplifizierung dann gehen? Also wo ist dann so diese Grenze, wo man sagen kann, das ist das Wissen, was man voraussetzen muss oder das Verständnis? Weil wenn man will, kann man IT-Sicherheit relativ schnell runter, auf 3 Punkte runter distillieren.
Auf welche?
Du kannst sagen, okay, du brauchst ein grundsätzliches Verständnis, was deine Angriffsfläche angeht und was da an Bedrohungen ist. Das zweite, was du wissen solltest, ist, was ist dein Risikoappetit? Was bist du gewillt einzugehen? Wo ist das Risiko? Was ist am wahrscheinlichsten, dass es irgendwie eintreffen kann? Und bin ich dafür vorbereitet? Und du musst halt wissen, was sind so deine Kernkompetenz und deine schützenswerten Güter. und zu wissen, was habe ich denn überhaupt da? Habe ich die Leute dafür? Habe ich die Technik dafür, um das, was ich in meinem Risikoprofil habe, adäquat zu schützen? Weil das ist ja quasi meine Kronjuwel. Das sind so die drei Punkte, aber die davon einzeln betrachtet, kannst du ja auch sehr weiter wieder runterbrechen. Was heißt denn Gefährdung? Was muss ich denn wissen? Dann habe ich hier Phishing, Ransomware, Krisen, gezielte Angriffe, staatlich gesponsert, Terror, was auch immer. Die Frage ist, wie weit runter kann man gehen, um zu sagen, ich weiß, was für mich ähnlich wie beim Autofahren ist, ich setze mich an und schnall mich an, weil ich weiß, weil ich abschätzen kann, ich gehe jetzt auf eine Autobahn, auf der Autobahn fahren Leute meistens viel zu schnell, aber schneller als gewöhnlich. Ich habe hier Sicherheitsmaßnahmen, ich muss meinem Auto trauen, ich weiß, dass ich vertraue meinen Fahrkünsten an der Stelle und ich habe eine Sicherheitsvorkehrung getroffen für den Fall der Fälle, fahre ich halt meistens dann irgendwie, keine Ahnung, rechts und bin halt angeschnallt und ich weiß, dass ich ein Airbag habe, also kann ich mit einem guten Gefühl da einfach rausgehen und von A nach B fahren. Warum kann man das nicht adaptieren auf das Geschäftsfeld?
Naja, ich glaube, zum einen gibt es seit Jahr und Tag immer den gleichen Gurt. Es gibt.
Weil es sich bewährt hat. Weil es genau, Leben gerettet hat.
Weil es sich bewährt hat. Ja, aber die Bedrohungslage hat sich auch nicht wirklich signifikant verändert. Hier in Deutschland fahren wir immer noch auf der Autobahn und haben immer noch keine wirkliche Geschwindigkeitsbegrenzung in bestimmten Bereichen auf der Autobahn. Wir sind uns des Risikos bewusst, eigentlich seitdem wir als Kinder mit unseren Eltern Auto fahren. Und da war jetzt auch nicht so viel geistige Agilität gefordert, sag ich mal, um da immer wieder eine neue Risikoabwägung vorzunehmen. Ich finde, dass du das nicht wirklich vergleichen kannst, weil die Cyberbedrohungslage, also diese ganzen Szenarien, die da auf dich einbrechen, die sind ja so dynamisch und so vielfältig. Neue Technologie, neuer Krieg, neue politische Spannungslage, wieder irgendwas Neues entwickelt. Jetzt kannst du das schon im Internet kaufen, die Attacken im Darknet, YouTube-Videos, die dir das einfach erklären. Und so kannst du das ja immer weiter spinnen, so dass du, finde ich persönlich, nicht so leicht mitkommen kannst, wie jetzt mit ich schnall mich an und fahre auf der Autobahn mit meinem Airbag.
Ich stelle jetzt die These auf, dass das gar nicht so dynamisch ist, wie wir gerne tun.
Oh, okay.
Ich glaube, das ist einfach so dieses, dass das oft für uns so diese Ausrede ist, ach, wenn ein Angreifer will, dann schafft er das sowieso. Mhm. Aber will das ein Angreifer? Sind wir tatsächlich denn wirklich exponiert all dem gegenüber? Oder ist das nur für uns eine Ausrede, weil wir es einfach nicht wissen, was uns treffen könnte, was wahrscheinlicher ist? Für was sind wir denn gewappnet, für was sind wir nicht gewappnet? Warum sollte irgendjemand eine Motivation haben, bei uns reinzukommen? Was haben wir denn, was so schützenswert ist? Oder was haben wir denn, was vielleicht von Interesse für andere sein sollte? Weil wir das nicht kennen, weil wir das nicht abschätzen, können wir das halt auch nicht sagen. Und deswegen sagen wir einfach, es ist viel zu viel los, die Leute können das ja schon beim Darknet kaufen, die können sich das in der YouTube University aufschlauen und uns angreifen. Ist die Antwort wieder dann tatsächlich, dann lass uns lieber nichts tun oder einfach sagen, okay, es wird sowieso passieren, also warum den Aufwand treiben? Und ich glaube, es ist eben genau das, wenn du auf die Autobahn gehst, es gibt gewisse Regeln und du weißt, okay, die Leute fahren üblicherweise alle in eine Richtung, aber ab und zu passiert es ja mal, dass irgendjemand auf die verkehrte Richtung auf die Autobahn fährt. Und dann ist es plötzlich mal eine andere Geschichte. Oder keine Ahnung, es könnte ja auch ein Flugzeug auf der Autobahn landen, was ja auch nicht täglich passiert. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass irgendwie jedes Unternehmen täglich als Zielscheibe für irgendeinen sehr komplex ausgelegten, tiefer eingehenden Angriff standhalten muss. Dann oft sind es
Aber schau, dann sind wir ja eigentlich doch wieder bei der Simplifizierung, dann reicht es ja. Dann, wenn wir sagen, okay, es sind ja eigentlich doch immer die gleichen Dinge und viel mehr gibt es
nicht. Habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, es sind die gleichen Dinge.
Oder okay, aber an sich, wenn ich mir der Grundthemen bewusst wäre, dann kann ich nicht zur Ausrede nehmen, sozusagen, dass das alles dynamisch ist und sich so viel verändert, sondern wenn ich das verstanden hätte, dann würde es mir vielleicht nicht passieren oder ich weiß, wie ich damit umgehe, wenn es mir passiert. Das heißt, ich würde jetzt dann die Gegenthese aufstellen, dann reicht es ja doch, wenn der Geschäftsführer sich über diese drei Themen, die du vorhin benannt hast, bewusst ist, was ist mein Appetit und was ist schützenswert und was war das dritte nochmal?
Ja, zu wissen, was ich quasi in meinem Arsenal habe, um das entsprechend halt zu nutzen, als menschlichen Fähigkeiten oder halt Technologie. Was kann ich
genau
für das einsetzen?
So, wenn ich das weiß als Geschäftsführer und sage, das erkenne ich an, ich möchte, dass diese Dinge sicher sind und geschützt, dann habe ich doch als Geschäftsführer eigentlich alles richtig gemacht. Und dann stelle ich mir jemanden ein, der jetzt die Fachexpertise dafür hat und mir sagen kann, was ich jetzt tun muss, um eben genau diese drei Dinge zu bestimmen. Was ist mein Risikoappetit und was müssen wir hier eigentlich schützen? Und wenn ja, wie können wir das tun? Also dann kommen wir in das Fachliche, was der dann delegieren müsste. Also was würdest du dir denn wünschen oder was glaubst du, wo der Hase im Pfeffer, der Hund im Kornfeld?
Ja, Hase im Pfeffer ist auch lecker. Wahrscheinlich war es das.
Der, genau, wo der... Wie heißt denn das nochmal? Egal.
Ja, also der Punkt ist ja genau das. Wenn es tatsächlich Geschäftsführer gibt, die sich über diese Punkte im Klaren sind, ihre Grenzen, ihre Fähigkeiten und das Cybersecurity-Verständnis haben und sie deswegen jemanden einstellen und sagen, okay, das ist jemand, der diese Expertise hat, würde ich erstmal fragen, okay, wie bewertet ein Geschäftsführer das, wenn er eben keine Ahnung davon hat? Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber er hat irgendjemanden gefunden, der ihm suggeriert, er kann das und er wird das im Sinne des Unternehmens machen, dann muss ich ihm vertrauen. Dann ist es, wenn er mir jetzt morgen kommt und sagt, die Bedrohungslage unseres Unternehmens hat sich geändert, keine Ahnung, wir haben vielleicht einen Merger gemacht mit einem anderen Unternehmen, die nehmen eine ganz andere Angriffsfläche mit, wir müssen das verifizieren, wir müssen das prüfen. Und bei der Analogie der Autobahn sagen, okay, keine Ahnung, der Planet hat sich gedreht und Flughafen ist geschlossen, es werden jetzt Luftflugzeuge auf der Autobahn landen, dann ist das eine neue Bedrohungslage. Und dann kann ich nicht anfangen, das wieder zu hinterfragen. Dann kann ich sagen, okay, erklär mir das nochmal genauer. Also warum hat sich die Welt dann geändert? Und warum sind denn die Flughafen geschlossen? Und ist es denn wirklich so wichtig? Wird es denn tatsächlich uns treffen? Können wir das nicht nächstes Jahr machen? Dann kann ich das nicht versuchen wegzureden oder noch weiter zu simplifizieren, weil ich habe ja jemanden eingestellt eigentlich, der dieses Wissen und Erfahrung und im Sinne meines Unternehmens ja machen will. Also der Punkt, was sagt, was würde ich mir wünschen? Tatsächlich die Rollen, die man mit dieser Verantwortung ausgestattet hat, tatsächlich auch diesen Spielraum einzuräumen und zu sagen kann, okay, wir werden nicht jetzt irgendwie jede kleine technische Detail versuchen zu simplifizieren und zu erklären. Lieber CISO, ISO, wie auch immer du heißt, ich vertraue dir, wenn du mir sagen kannst, darstellen kannst, dass das eine Gefährdung ist, dann möchte ich dir das glauben und wir werden dann dafür tun, was halt möglich ist. Vielleicht haben wir nicht das Budget, dann müssen wir schauen, wie wir vielleicht eine halbwegs akzeptable Lösung haben, dass wir immer noch wissen, was, und es wird immer so sein, es wird immer ein Restrisiko bleiben, man kann nicht eben alles machen. Dann wissen wir aber, was das Restrisiko ist und dann können wir immer noch beschließen, sind wir gewillt, das auf uns zu nehmen? Können wir das vielleicht, keine Ahnung, eine Versicherung abschließen für das Restrisiko, für den Fall der Fälle, dass das trifft, statt einfach zu sagen, nee, glaube ich nicht, der wird immer wieder Geld haben, der wird immer neue Technologie haben, der wird immer mehr Leute einstellen, das können wir nicht machen. Dann würde ich behaupten einfach, man ist sich der Gefährdung halt einfach nicht bewusst oder man vertraut der Person oder besser gesagt der Rolle halt einfach nicht. Sondern man möchte einfach nur jemanden haben, der die Verantwortung trägt dafür, wenn es schief läuft.
Aber findest du denn, dass die Budgets noch zu gering sind? Oder also was ist, ich meine, du bist jetzt seit 20 Jahren auch dabei und also richtig, richtig lange in dem Bereich. Und wenn du jetzt mal so rekapitulierst über diese 20 Jahre, dieses Thema, hast du denn das Gefühl, dass sich schon was getan hat und wo glaubst du, fehlt es jetzt noch ganz konkret? Also wo ist der Fehler im System sozusagen, deiner Meinung nach?
Ich bin kein Finanzexperte, aber ich habe das schon so oft gesehen. Also wenn man einfach, und für mich ist die, in meinem vereinfachten Unternehmenskopf, ist die Rechnung eigentlich relativ klar. Wenn man einfach mal guckt, wie passiert es tatsächlich, dass es solche Sicherheitsvorfälle gibt, in dem, keine Ahnung, Unternehmen Daten verliert oder sonst irgendwas. Und ich glaube, wir haben alle diese Statistiken gesehen, die irgendwie zwischen 80% und 100% sagen, da war irgendwie ein Mensch involviert. Dabei, diese ominöse Human Error, menschlicher Fehler, by the way. Und dann legen wir dem gegenüber, was haben wir denn investiert? Wie viel haben wir in was denn investiert? Dann haben wir einfach so diese große Spanne. Sagen wir, 80% der Sachen passiert irgendwie durch einen menschlichen Fehler. Wir investieren aber von unserem Budget, das wir dafür haben, investieren wir, ich würde jetzt mal behaupten, 2% von dem Budget auf menschliche Fähigkeiten. Und der Rest des Budgets geht irgendwie in Technologie, die uns das angeblich irgendwie hätte vereinfachen können oder erkennen lassen können oder sonst irgendwas. Und das ist einfach diese fehlende Balance zwischen den Sachen. Okay, wir kennen die Gefährdung, wir investieren aber in eine komplett andere Richtung.
Wobei man ja schon sagen muss, also nehmen wir jetzt mal das einfachste Beispiel, Phishing. Ja, also ich kriege eine E-Mail und jemand will meine Daten erspähen oder was auch immer. Und wenn ich dann ein Tool habe, was das automatisiert erkennt und dem Mitarbeiter sogar automatischen Feedback gibt, du, das ist gerade eine infizierte E-Mail und am besten dahinter dran noch kurz ein Learning dazu kommt, würde ich behaupten, ist das durchaus ein Tool, was dir hilft, dafür zu sorgen, dass die Leute einfach, weil sie es im Job machen, immer wieder und da ist wieder so eine E-Mail und jetzt habe ich das erkannt, jetzt habe ich ein Training und das Security Operations Center ist eigentlich auch noch entlastet, weil das eben nicht den ganzen Tag Feedback schreiben muss zu den gemeldeten E-Mails, sondern man das automatisiert. So, das ist doch erstmal so ein Fall, wo ich persönlich sagen würde, check, gekauft. Also das Tool braucht man, weil das hilft.
Und schon sind wir in dieser Simplifizierungsloop gelandet.
Ja, genau.
Phishing, ich kann das Thema Phishing nicht mehr hören. Phishing ist die Ausgeburt der Hölle, weil alles irgendwie daraus jetzt irgendwie gemünzt ist, weil es so vermeintlich einfach ist. Ich weiß nicht, leider habe ich jetzt den Charakter vergessen, den wir da in diesem Atomkraftwerk sitzen haben, in einem unserer letzten Podcasts, der da auf die Phishing-Mail klickt.
Marky, Marty oder so?
Nee, Marty ich war weiß das nicht, auch ich muss nicht. Das nochmal zurückrecherchieren. Aber
ja.
Das ist, wir führen das so weit runter, dass es tatsächlich reicht, dass der auf diese Mail geklickt hat und dieses Atomkraftwerk da explodiert ist. Und ich würde einfach behaupten, die Unternehmen, bei denen das wirklich so ist, dass irgendwann es ist ausreicht, dass jemand auf diese Mail klickt, damit irgendwas nichts mehr geht, schlicht und einfach, die verdienen es, nicht mehr in dem Business zu sein. Weil dann haben sie wirklich alles verpennt, was so die letzten 2 Dekaden lang passiert ist. Dass es ein Teil dieses Risikoprofils ist, dass es überkommen kann und dass ich da Maßnahmen schaffen kann, brauchen wir nicht diskutieren. Kein Zweifel dran. Aber es kann nicht alles sein, dass ich sagen kann, der hat da drauf geklickt, er kriegt eine Lektion. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass es nicht sinnvoll ist, das sollte man tun, aber das darf nicht das Ende der Geschichte sein. Kann ich sagen, okay, wir haben ja unseren Mitarbeitern Phishing gegeben und die sind jetzt sensibilisiert und dann nach einem Monat sagen wir, ah, guck mal, die klicken weniger drauf, Security erledigt. Wir können uns alle entspannen.
Nee, da bin ich ja deiner Meinung. Ich finde nicht, dass es erledigt ist, aber ich finde, das ist ein Beispiel, wo man sagen kann, da hilft mir Technologie, dieses Problem schon auch zu lösen, beziehungsweise zu unterstützen und zielgerichteter vorzugehen. Weil wie will ich denn, wenn ich jetzt kein Tool hätte, ja, was das automatisiert auch Feedback gibt, guck mal, das war eine externe infizierte E-Mail. Das kannst du ja auch heute schon automatisieren. Wenn das kommt und der meldet das und sagt super und du kriegst dann auch ein Feedback als Mitarbeiter, hast du gut gemacht. Das hilft doch, dieses kontinuierliche, genau dieses wieder dieses Bewusstsein und auch die Fertigkeit aufzubauen. Und dann kann ich ja schon dann auch sehen, wo da noch Lücken sind und dann auch viel gezielter in die Lückenschließung gehen, als wenn ich sage, also wie will man das umsetzen? Wie wollen wir, ich bin jetzt ein Konzern und habe 50.000 Mitarbeiter, wie hätte ich es denn richtig gemacht? Also wie soll ich es denn alternativ umsetzen, wenn ich keine Technologie zur Hilfe nehme?
Ja, es ist eher, ich muss Technologie zur Hilfe nehmen. Du sagst es ja eben. Technologie zur Hilfe nehmen bedeutet, ich muss die Technologie entsprechend einsetzen, sowas zu machen. Und wenn wir bei diesen unzähligen Phishing-Simulationen sind, das Tool ist super. Aber das Tool fragt dich am Anfang, was für eine Art von Phishing-Kampagne willst du denn sein? Wie möchtest du das denn gestalten? Wo kannst du so ein bisschen streuen, damit die Leute erkennen könnten, was sind so diese Merkmale von Phishing, die du quasi abprüfen willst. Das heißt, es ist immer noch trotzdem der Mensch, der da vorne sitzt, der ihm sagen muss, so soll die Mail jetzt mal aussehen und wir hoffen, dass die Mitarbeiter Punkt 1, 2, 3 und 5 irgendwie sehen und das irgendwie entsprechend verklausulieren. Und das Tool hilft mir, das irgendwie technisch zu laufen, dass diese Mail auch zugestellt wird, dass es da eine Art von von Berichterstattung gibt, dass es irgendwie einen Meldeweg dafür gibt. Aber der Inhalt kommt immer noch vom wahrscheinlich mittlerweile AI-gestützten Menschen, der halt irgendwas da kreiert, um was zu erkennen ist. Nichtsdestotrotz, okay. Es ist immer noch nur der Anfang von dem.
Dann habe ich aber verstanden. Dann sind wir auch wieder einig. Du sagst, nur die Technologie kann nicht die Lösung sein, wenn dahinter nichts kommt. Und da bin ich 500% bei dir. Wenn ich die Daten nicht verwende, wenn ich dann nicht ein zielgruppenorientiertes Training oder eine Befähigung, ein Event, das kann ja alles Mögliche sein, ja, was zu deinem Unternehmen passt. Wenn es da nicht weitergeht, die Reise, dann habe ich es übersimplifiziert und sage, ich habe mir jetzt ein Tool eingekauft und denke, mein Problem ist gelöst und wundere mich, dass es das nicht ist. Jetzt habe ich es, glaube ich, wie du es meinst, ne?
Genau, das ist genau einfach da das in die Waagschale zu werfen und wirklich auch diese Investments, die man da hat, die Budgets sind in allen Bereichen immer ein bisschen gespannt, aber dann tatsächlich halt für irgendwas einsetzen und sinnvoll einsetzen und tatsächlich auch ein bisschen dosierter in manchen Bereichen. Vielleicht nicht irgendwie in das nächste blinkende Tool, was irgendwie das Rechenzentrum weiter aufheizt, sondern vielleicht einfach auch ein bisschen in die Leute, die davor sitzen, investieren und sagen, okay, wie kann man euch helfen, damit vielleicht auch sowas wie eine simulierte Phishing-Kampagne besser ist oder wie können wir quasi mehr einen Mehrwert draus generieren, der darüber hinausgeht, ein Pflaster zu haben und mehr sagen, okay, was könnte uns dazu führen, dass wir uns als Organisation ein besseres Gefühl haben, sicherer zu sein, zumindest über die Sachen, die wir kennen. Es wird immer Sachen sein, die passieren können, aber man darf halt eben nicht dieses Gedankengut haben, ich kaufe irgendwas oder ich baue irgendwas auf und damit ist die Geschichte erledigt. Und das ist das, was mich an dieser Simplifizierung so nervt, dass das immer versucht wird, auf so eine Ebene runter zu bringen, dass man sagt, okay, Security ist ja ganz einfach. Und keine Ahnung, wenn Raketenwissenschaft einfach wäre, dann würden wir alle zum Mond fliegen und würden vielleicht auch manche zum Mond schießen wollen und lieber hier bleiben. Aber das ist es nicht. Und bei anderen Bereichen haben wir das akzeptiert. Aber dem Thema Cybersecurity fehlt uns das irgendwie, dass wir es nicht akzeptieren können. Ja, es geht über manche Grenzen von Wissen und Erfahrung hinweg, aber dafür gibt es Leute, die sowas können. Und wenn ich die einstelle, dann sollte ich ihnen die Mittel und das Vertrauen entgegenzubringen, dass sie im Sinne des Unternehmens das machen und nicht weiter Simplifizierung fordern für alles Mögliche.
Ja, da hast du ein schönes Schlusswort. Ich finde, man kann jetzt nochmal deine Autobahn wieder nehmen zum Ende, weil wieder kommen wir ja zu dem Punkt, dass diese Selbstverständlichkeit und das Verständnis nicht da ist, weil es mich nicht mein Leben begleitet. Also ich bin schon als kleines Kind ins Auto meiner Eltern gestiegen und habe gesehen, abgeguckt, ja, ich schnall mich an. Das sind ja keine Diskussionen, die du dir mehr oder keine Diskussionen, die du führst, wenn du erwachsen wirst und sagst, na, also ich mach mal Mut zur Lücke und schnall mich nicht an und habe kein Airbag und missachte alles, was ich da gelernt habe, sondern das ist ein normaler Bestandteil in meinem Leben gewesen. Die Tür, die wir schon häufig hatten, ich werde so groß, das stelle ich nicht mehr in Frage oder vielleicht stelle ich mal was in Frage, aber es ist halt komplett klar, dass ich darauf achte. Und die Kindheit heute, würde ich behaupten, ist noch immer nicht so, dass völlig selbstverständlich zusammen Sicherheitseinstellungen vorgenommen werden, bevor du ein elektronisches Gerät bekommst, auch als junger Mensch, dass sich dein Elternteil wie selbstverständlich hinsetzt und mit dir alle Einstellungen durchgeht, dich befähigt und das sagt und mit dir auch darüber immer wieder redet. Weil ich habe das ja auch jeden Tag in der Hand, wie ich jeden Tag ins Auto mitgestiegen bin. Und das fehlt ja eigentlich. Deshalb ist das auch so schwer und deshalb müssen wir ganz früh anfangen. Ne? Also es ist wieder dieses Thema, weil wenn ich das nicht kenne und mich das mein Leben nicht begleitet hat, ist das so ein Mysterium. Und ich bin tatsächlich gezwungen, heute mit unserer Lage, wenn ich Verantwortung übernehmen möchte, für meine Kinder, für meine Familie, für ein ganzes Unternehmen, für Mitarbeiter, dann habe ich die Pflicht, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil alles andere ist nicht zu verantworten.
Und das ist tatsächlich, glaube ich, etwas, was wir, weil das ist das, was ich an Cyber Wellness ja so gut finde. dass es wirklich auch an dieser Wurzel da ansetzt, eben diese Generation, die heranwachsen, das halt zu bringen. Ich kann meinen Kindern nicht erzählen, nein, in den 70er, 80er Jahren, wo ich war, das Auto von meinen Eltern hatte auf den Rückfahrbank keine Sicherheitsgurte. Und wir sind auch immer in Urlaub gefahren und es hat auch funktioniert. Wenn ich das jetzt meinem Kind erkläre, das wird sich nie wieder anschnallen. Ich sage, okay, du bist ja auch groß geworden und ist nie was passiert. Warum? Ich nehme das nicht ernst mehr, weil es ist halt nicht wirklich eine Sicherheitsmaßnahme, weil du hast das ja auch geschafft.
Stimmt.
Und deswegen, und von uns, von den Eltern aktuell wird halt erwartet, dass sie hier die Kinder erziehen mit ethischen Werten, dass sie zeitgleich irgendwie auch noch IT-Experte sind, dass sie hier eine gewisse Medienkompetenz haben, dass sie mit verschiedensten Geräten umgehen können. Und da sind halt Eltern, finde ich, schon etwas alleingelassen, weil es gibt ja nichts, was sie wirklich irgendwie unterstützt. Ich kann keine Unterstützung in der Schule erwarten, ich kann nicht in den Kindergärten, Krippen, wie auch immer, kriege ich ja keinerlei Unterstützung als Elternteil, sowas nichts. Halt beizubringen. Das heißt, ich bin neben meinem normalen Job, den ich auch noch habe, und der Kindererziehung, muss ich jetzt auch noch den Familienziso spielen. Und das ist, glaube ich, schon nicht wirklich zu erwarten.
Sehr schön. Das ist ein super Schlusswort, lieber Nermin. Der Familien-CISO. Das finde ich geil. Das werde ich mir jetzt merken. Also vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich finde, wir sind schon wieder am Ende. Es sind, ja, jetzt sind wir sogar über eine halbe Stunde gelandet. Und ja, liebe Hörer, wie immer, registriert euch als Cyber-Wellness-Ambassadoren auf www.cyber-wellness.io. Erzählt uns eure Geschichten. Was macht ihr in eurem Alltag, in der Arbeit oder wo auch immer, um dieses Thema salonfähig zu kriegen? Wir sind gespannt auf eure Geschichten und ja, wünschen euch eine gute Woche.
Und denkt immer an die deutsche Sprache.
Ja. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.